So, heute ist der Papierstapel, den ich dabei habe, ein bisschen dicker als sonst. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Es gibt vieles zu lesen. Genau, und es geht heute um die Tageslese. Also wir sind im zweiten Mose, noch am Anfang der Wüstenwanderung. Und der Text ist in 2. Mose 18, Verse 1 bis 12. 2. Mose 18, die Verse 1 bis 12. Und Jithro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, das der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Da nahm er mit sich Zippora, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte, samt ihren beiden Söhnen, von denen hieß einer Gershom, denn Mose sprach: Ich bin ein Gast geworden in fremdem Lande, und der andere Eliezer, denn er sprach: Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao. Als nun Jithro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte, ließ er Moses sagen: Ich, Jithro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen, und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus ihm entgegen und fiel vor ihm nieder und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte, und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war, und wie sie der Herr errettet hatte. Jithro aber freute sich an all dem Guten, das der Herr an Israel getan hatte, dass er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand. Und Jithro sprach: Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Ägypter und des Pharao Hand. Ja, er hat das Volk aus der Hand Ägyptens errettet. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, weil ihr eigener Hochmut auf sie zurückgefallen ist. Und Jithro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer dar. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das Mahl zu halten vor Gott. In der Lutherbibel ist dieser Abschnitt überschrieben mit Jithros Besuch bei Mose. Und jetzt, wo wir den Text gelesen haben, was wissen wir denn jetzt über den Jithro? Wer ist denn das? Wer ist der Jithro? Der Schwiegervater von Mose. Wissen wir noch was von ihm? Er war nicht Jude. Was war er denn? Midianiter, genau. Hat er noch? Wissen wir noch was aus dem Text? Genau, Vater von der Zippora, also Moses Schwiegervater. Genau. Und er war Priester in Midian. Also nicht nur ein Midianiter, sondern sogar ein midianitischer Priester. Genau. Und wen bringt dieser Jethro mit sich? Genau, also er bringt mit sich seine Tochter, die Zippora, die Frau von Mose, und seine zwei Enkel, die Söhne von Mose und der Zippora. Vermutlich sind die nicht zu viert gereist, sondern hatten noch irgendwie ein bisschen was mit sich. Die sind dann ein bisschen länger unterwegs gewesen, wahrscheinlich, ja. Ob sie ihr eigenes Vieh geopfert hatten oder was dann von den Israeliten, das wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich ist er nicht allein gereist und nur mit einem Picknicktasche. Genau, ja. Genau. Und du hast schon gesagt, er hat dann geopfert. Was lesen wir denn hier, wie Jithro zum Gott Israels steht? Genau. Also wir lesen, dass er davon hört, was Gott alles getan hat, dass er Gott lobt und sagt: Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Dann bringt er diesen Gott Opfer dar und anschließend isst er mit den wichtigsten Leuten Israels gemeinsam. So. Genau, das ist das, was wir in diesem Abschnitt mitbekommen. Ja, also es geht jetzt hier nicht irgendwie um was Großes Theologisches, es geht nicht irgendwie um was Besonderes in der Geschichte Israels, es geht auch nicht mal um was Besonderes im Leben von Mose. Einfach nur, Mose trifft wieder mit seiner Familie zusammen. Also es geht in diesem Abschnitt einfach nur um Moses Familie und wie sie zu Gott stehen, jetzt in Person vom Jitro, aber auch natürlich als Familie. Und genau deswegen möchte ich jetzt mal mit euch das ein bisschen genauer anschauen. Was wissen wir denn über Moses Familie? Denn in diesem Abschnitt geht es ja eigentlich nur darum, ja, um Moses Familie und wie die zu Gott stehen. Und das versuchen wir jetzt mal rauszukriegen, denn da findet man in der Bibel gar nicht so viel über diese Familie von Mose. Wir fangen mal damit an, wie Mose und seine Frau sich begegnet sind. Weiß jemand zufällig, wie das passiert ist? Wie sind sich Mose und Zipora begegnet? Eingefädelt, ja, aber nicht von dem Menschen. Genau, wir blättern mal ein paar Kapitel zurück. Es fängt im 2. Mose 2 an. Und da können wir die Vorgeschichte lesen, wie sich diese Begegnung von Mose und Zipora angebahnt hat. Und die beginnt mit einer sehr bekannten Begebenheit. Ich lese mal im 2. Mose 2 ab Vers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, es ist also doch bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao. Der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Dass Mose diesen Ägypter erschlagen hat, das wissen wir, und dass er danach irgendwie in die Wüste ist. Genau, also der ist geflohen, weil er gemerkt hat, der, in dessen Haus und Land ich lebe, der möchte mir an den Kragen. Ja, also ist er geflohen nach Midian. Wo liegt denn Midian? Ich habe es mal nachgeguckt. Ich hätte es jetzt auch nicht so mit ganz zielsicher sagen können. Das Gebiet der Midianiter verortet man östlich der Halbinsel Sinai. Also wenn ihr euch die Landkarte so vorstellt, da ist Afrika mit Ägypten, dann kommt dieses Dreieck, diese Sinai-Halbinsel und dann kommt diese große Halbinsel Arabien, wo es dann im Norden nach Israel hoch, zum heutigen Israel hochgeht. So. Und Midian liegt auf dieser arabischen Halbinsel. Die grenzen also gerade so von Osten her an die Halbinsel Sinai an. Das ist so das Hauptgebiet der Midianiter. Und die Midianiter haben damals als Nomadenvolk gelebt. Weiß jemand denn was über die Herkunft der Midianiter? Von wo die herkommen? Von wem die abstammen?
Vom Lot.
Vom Lot? Ich lese euch mal was aus dem 1. Mose 25 vor. Abraham nahm wieder eine Frau, also nach dem Tod von der Sarah. Diese zweite Frau hieß Ketura. Die gebar ihm Simran und Jokshan, Medan und Midian, Jishbak und Schuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan. Die Söhne Dedans aber waren die Aschuriter, die Letuschite und die Leumiter. Die Söhne Midians waren Eva, Henoch, Abida und Eldaa. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab all sein Gut Isaak. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak nach Osten hin ins Morgenland. Also Midian war auch ein Sohn Abrahams, allerdings von seiner zweiten Frau. Und Midian wurde nicht im Haus behalten. Der wurde dann, als er erwachsen war, weggeschickt mit den anderen Söhnen, damit der Isaak keine Konkurrenten hat. Weil Isaak war der Nachkomme, den ihm Gott versprochen hat, der eine Nachkomme mit der Sarah zusammen. Und wir lesen hier, der wurde nach Osten ins Morgenland geschickt und letztlich genau hier südöstlich von dem Kanaan, da haben die dann ihren Platz gefunden und sind scheinbar auch zu einem gewissen Volk herangewachsen. Das heißt, die Midianiter stammen auch von Abraham ab. Und dadurch sind sie für die Israeliten vermutlich nicht so fremd von der Kultur her, wie zum Beispiel die Ägypter. Über die Kultur und die Religion der Midianiter ist allerdings jetzt nicht wirklich was Genaueres bekannt. Aus den Begegnungen mit den Midianitern an anderen Bibelstellen, vor allem eben auch noch später, kann man schließen, dass es ein sehr heterogenes, ein sehr uneinheitliches Volk war. Das gab also nicht ein großes gemeinsames Volk unter Führung von einer starken Persönlichkeit, sondern das war ein Volk, in dem es durchaus größere kulturelle und auch sprachliche Unterschiede gab. Das merkt man später, wo die gegen Israel in den Kampf ziehen und Gideon sie letztlich besiegt, einfach nur, weil er Unruhe stiftet und Gott diese Uneinheitlichkeit der Midianiter nutzt, dass die nachts alle gegenseitig über sich herfallen. Genau. Da die Midianiter als Nomaden gelebt haben, ist es auch einigermaßen nachvollziehbar, ne? Weil in so einer Nomadenkultur, da konzentriert man sich auf den Familienclan, mit dem man herumzieht. Da bildet sich nicht eine große Stadt mit einem König, wie es vielleicht in Ägypten der Fall war, wo halt alle am Nil gesiedelt haben. In einer Nomadenkultur, wie damals beim Abraham, zieht man von einem Ort zum nächsten. Und jetzt ist Mose also in dem Gebiet gelandet, wo die Midianiter leben. Er sitzt dort an einem Brunnen und jetzt schauen wir uns mal an, was als nächstes passiert. 2. Mose 2, ab Vers 16. Der Priester in Midian aber hatte 7 Töchter. Die kamen, Wasser zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und vertrieben sie. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann rettete uns aus der Hand der Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Die gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom, denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Also, da an dem Brunnen steht Mose einigen Frauen bzw. Mädchen bei, die ihre Schafe tränken wollen, und er unterstützt sie gegenüber den anderen Hirten, die sie nicht so schnell an die Tränke lassen wollen. Und dadurch kommen die wesentlich früher nach Hause als sonst und das fällt ihrem Vater auf. Und der Vater ist der Oberhaupt eines midianitischen Familienclans und ein Priester. Nicht von dem Namen Reguel verwirren lassen, Jitro hat offensichtlich sowohl den Namen Jitro als auch den Namen Reguel. Ein paar Verse weiter kann man sehen, er wird genauso Jitro genannt. Also es ist ein und derselbe. Genau, und der lädt jetzt den Mose ein und dann kommt eins zum anderen. Er heiratet Zippora, bleibt bei Jitro und bleibt in dessen Familie. Genau, Jitro wird immer wieder als Priester bezeichnet und er war ganz sicher kein Priester in dem Sinn, wie es dann später Aaron und seine Söhne wurden. Aber er hatte eben mit Sicherheit eine kulturell wichtige Position innerhalb der Midianiter inne, die irgendwas mit der Verehrung der midianitischen Götter zu tun hatte. Und bei diesem Mann, bei diesem Familienclan, bleibt jetzt der Mose. Der heiratet Jitros Tochter Zippora und er wird Teil von diesem Familienclan. Mose bekommt 2 Söhne. Und wenn wir jetzt gleich weiterlesen, dann wird man merken, er wird Hirte. Also die ersten 40 Jahre seines Lebens hat er in Ägypten zugebracht. Wurde im Palast erzogen, ist da groß geworden, beziehungsweise seine ersten Jahre hat er natürlich bei seiner Mutter verbracht. Die Geschichte kennen wir. Dann war er aber im Palast, bis er geflohen ist. Und jetzt Sein zweiter Lebensabschnitt, der ist in Midian. Und er heiratet, er kriegt Söhne. Man merkt, der denkt nicht ans Zurückkommen. Der ist hier, der hat ein neues Zuhause gefunden. Jetzt lesen wir weiter. Lange Zeit danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte, doch nicht verzehrt wurde. Jetzt überspringen wir die nächsten Verse, weil den Block wiederum, den kennt man jetzt recht gut. Ja. Und wir steigen bei Vers 17 wieder ein, im 2. Mose 3, wo Gott noch zu ihm sagt, und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jitro sprach zu ihm, geh hin mit Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian, geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind alle tot, die dir nach dem Leben trachteten. Also der Part, den wir gerade gelesen haben, auch den kennt man sehr gut, aber man konzentriert sich ja meistens auf diese Begegnung von Gott und Mose. Und was wir hier merken ist, Gott begegnet Mose mitten in seinem zweiten Leben, sein zweites Leben, in dem er jetzt als Hirte unterwegs ist, verheiratet mit einer Midianiterin, eine eigene Familie, in einem midianitischen Familienclan eingebunden. Und jetzt, 40 Jahre nach seiner Flucht, der ist jetzt schon 80, ja, jetzt schickt Gott ihn wieder auf die Reise zurück nach Ägypten, wo er vor 40 Jahren geflohen ist. Und er macht sich dann auf die Reise, und wir lesen gleich direkt weiter, und jetzt geschieht gleich was wirklich Merkwürdiges. 2. Mose 3, Abvers 20. So nahm denn Mose seine Frau und seine Söhne und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Diese letzten drei Verse, jedes Mal, wenn ich die lese, und ich lese die nicht oft, finde ich, die klingen ziemlich wild. Ja, die sind ganz schwer zu greifen. Gott kommt und versucht, Mose zu töten. Gerade hat er ihn doch noch beauftragt. Ja, und jetzt kommt Gott und will Mose töten. Und hier ist ganz klar, in diesen drei Versen, da steckt viel mehr dahinter, als wir eigentlich hier direkt geschildert bekommen. Und es gibt sicher auch völlig unterschiedliche Auslegungen dazu. Aber für mich persönlich ist eine bestimmte Interpretation am verständlichsten, am plausibelsten. Und zwar, wenn wir uns mal vor Augen halten, was Moses Auftrag ist. Er begibt sich auf den Weg nach Ägypten, um Gottes Auftrag auszuführen, und er nimmt seine Frau und seine Söhne mit sich. Er ist Israelit, seine Frau ist Midianiterin und ist Tochter eines midianitischen Priesters. Und scheinbar war es in dieser Familienkonstellation gar nicht so leicht zu entscheiden, welchem Gott man denn jetzt folgen sollte. Mose als Israelit hat aber sehr viel Zeit im ägyptischen Königshaus verbracht und dann 40 Jahre in diesem Familienclan eines midianitischen Priesters gelebt. Und offensichtlich hat Mose nicht darauf bestanden, dass seine Söhne beschnitten wurden. Welche Diskussionen es da gab, ob da letztlich die Zippora entschieden hat oder der Jitro, das wissen wir nicht genau, aber meistens ging es in dieser Kultur nach dem Wort des Oberhauptes des Familienclans, medianitischer Priester. Das heißt, Mose hat nicht darauf bestanden, dass seine Söhne beschnitten wurden. Und direkt bevor Gott hier dem Mose wieder begegnet, diese sehr merkwürdige Begegnung, da spricht Gott auch zu Mose darüber, auch über einen erstgeborenen Sohn. Und zwar spricht er darüber, dass er den erstgeborenen Sohn des Pharaos töten wird, wenn der Pharao Israel, und das bezeichnet Gott hier als seinen Sohn, nicht ziehen lässt. Das heißt, Gott reißt hier das Thema an, Sohn und erstgeborener Sohn. Und ich würde mal drauf tippen, dass daher das Thema erstgeborener Sohn auch ganz sicher bei Mose und Zippora ein Gesprächsthema war. Und höchstwahrscheinlich auch die Tatsache, dass Moses Sohn nicht beschnitten war. Bin mir sicher, dass das ein Thema zwischen den beiden war. Und wie gesagt, vermutlich hat sich halt da die Zippora durchgesetzt oder hat einfach das befolgt, was ihr Vater durchgesetzt hat. Und Mose hat es akzeptiert. Die Beschneidung. Wie und wann wurde die Beschneidung denn eingeführt? Wisst ihr das noch? Wer? Bei Abraham, genau. Wir hatten es vor zweimal, als ich da war, als wir uns Josua angeschaut haben. Genau, da ging es um die Beschneidung. Jetzt springen wir wieder zurück zu Abraham in 1. Mose, 1. Mose 17. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Gottes Bund mit Abraham. Das ist die Grundlage, warum Gott Israel aus Ägypten führen möchte. Wir haben es vorhin gelesen. Gott hat dieses Wehklagen der Israeliten gehört und an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob gedacht und hat gesagt: Jetzt greife ich ein. Und zu diesem Bund gehört ein bestimmtes Zeichen, die Beschneidung. Und Mose, der reist im Auftrag Gottes nach Ägypten und soll in Gottes Vollmacht auftreten. Und er soll sowohl mit den Israeliten als auch mit den Ägyptern sprechen und soll auch von Gottes Bund sprechen. Mose soll die Galionsfigur des Volkes Israel sein und sie anführen. Und dieser Mose nimmt seine ausländische Frau mit und seinen unbeschnittenen Sohn. Wenn man sich das mal alles so vor Augen führt, dann ergibt das, was in diesen Versen passiert, plötzlich ein bisschen mehr Sinn und klingt nicht mehr ganz so völlig wild. Wir lesen es nochmal. So nahm denn Mose seine Frau und seine Söhne und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Wir wissen nicht, in welcher Form, in welcher Gestalt Gott kam und wie genau er Mose bedroht hat. Aber die Zippora hat in dieser Situation begriffen, dass das etwas mit ihrem Sohn zu tun hat. Und damit, dass der nicht beschnitten ist. Und jetzt beschneidet sie ihn in aller Eile und Hektik und schafft es so, dass Gott von Mose ablässt. Wann genau dann Zippora mit den Söhnen wieder zurückgereist ist? Wir haben gelesen in unserem heutigen Text, dass die zurückgesandt wurden von Mose. Wann genau die zurückgereist sind, ist unklar. Irgendwann zwischen dieser Begebenheit und dem Beginn des Auszugs aus Ägypten sind sie zurückgereist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach dieser heftigen Begegnung mit Gott direkt zurückgereist sind. Mose jedenfalls ist weitergegangen nach Ägypten. Und was dann folgt, ist uns aus Kinderstundenzeiten gut bekannt. Die 10 Plagen und dann das allererste Passa. Und in diesen Vorbereitungen zum allerersten Passa, da merken wir nochmal, wie wichtig Gott die Beschneidung ist und die Heiligung des männlichen Erstgeborenen. Und jetzt springen wir ins Kapitel 12 und ins Kapitel 13. Wie gesagt, da geht es um die Vorbereitung des Passas vor dem Auszug. 2. Mose 12, ich lese ab Vers 43. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung für das Passa. Kein Fremder soll davon essen. Ist er ein gekaufter Sklave, so beschneide man ihn, dann darf er davon essen. Ist er aber ein Beisasse oder Tagelöhner, so darf er nicht davon essen. In einem einzigen Hause soll man es verzehren. Ihr sollt nichts von seinem Fleisch hinaus vor das Haus tragen und sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll das tun. Wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Passa halten will, der beschneide alles, was männlich ist, alsdann trete er herzu, dass er es halte und er sei wie ein Einheimischer des Landes. Aber ein Unbeschnittener darf nicht davon essen. Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt. Und alle Israeliten taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. An eben diesem Tage führte der Herr die Israeliten aus Ägyptenland Schar um Schar. Wir merken, die Beschneidung als Zeichen der Zugehörigkeit ist wichtiger als die Abstammung vom Abraham, wenn es darum geht, wen Gott als zugehörig betrachtet, wo er sagt, du darfst an diesem Passa teilnehmen. Zu Zeiten von Jesus hat man von den Proselyten gesprochen. Das waren Juden, die sich haben beschneiden lassen, die das Judentum praktiziert haben, aber die einfach nicht von anderen Juden abgestammt sind. Ja, die haben das Judentum angenommen, waren aber abstammungstechnisch keine Juden. War aber kein Problem. Gott legt hier die Grundlage und sagt, ja, die Grundlage ist eigentlich die Beschneidung, dass ihr dazugehören wollt. Und jetzt lesen wir im 2. Mose 13 weiter. Und der Herr redete mit Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, das ist mein. Wir überspringen jetzt ein paar Verse bis zum Vers 11. Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gegeben hat, so sollst du dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle männliche Erstgeburt unter deinem Vieh gehört dem Herrn. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf. Wenn du sie aber nicht auslöst, so brich ihr das Genick. Beim Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen auslösen, also ein stellvertretendes Opfer bringen. Und wenn dich morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? Sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht. Aber die Erstgeburt meines Sohnes löse ich aus. Und das soll dir ein Zeichen auf deiner Hand sein und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, denn der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Diese Heiligung des Erstgeborenen, auch das ist natürlich schon eine Vorausschau auf Jesus, dieses Auslösen des Menschen durch ein anderes Opfer, all das zeigt auf Jesus hin. Und das ist Gott unglaublich wichtig, dass das hier seinen Platz bekommt. Und jetzt stellt euch mal vor, das Volk, das diese Gesetze bekommt, wird von einem angeführt, der mit einem unbeschnittenen Sohn rumspaziert. Wenn man das hier liest, welche wichtige Rolle die männlichen Erstgeborenen in Gottes Bund mit Abraham und Israel spielen, dann versteht man diese merkwürdige Begegnung von Gott mit Mose und seiner Familie, finde ich, doch irgendwie ein bisschen besser. Sie bleibt merkwürdig, aber ich glaube, man hat zumindest ein bisschen einen Hintergrund, wo man das einsortieren kann, wo das herkommt, dass Gott jetzt nicht eine schlechte Laune hatte, ja. Okay, dann folgt in der Geschichte Israels, relativ gut bekannt, das Passahfest am Abend, der Tod der Erstgeborenen der Ägypter in dieser Nacht und dann der ganz eilige Auszug aus Ägypten. Der Pharao verfolgt das Volk Israel, Gott lässt Israel durch das Schilfmeer ziehen und rettet sie vor den ägyptischen Soldaten. Und jetzt kommt das Volk Israel auf der anderen Seite an, geschützt, gerettet, aber in der Wüste. Und es beginnen die Probleme, die sich in der Wüste stellen. Durst, Hunger. Und Gott versorgt sie. Er macht bitteres Wasser wieder genießbar. Er schickt Manna und Wachteln. Er lässt Wasser aus dem Fels sprudeln. Und als sie ihren ersten Feinden begegnen, denn diese Halbinsel Sinai, die war vor allem von einem Volk bewohnt, den Amalekitern, da kämpfen sie gegen die Amalekiter. Wir hatten früher da hinten so ein Gemälde hängen, wo Mose die Arme hochreckt und betet. Und immer wenn er die Arme hochreckt und betet, gewinnt Israel. Und wenn er die Arme sinken lässt, gewinnen die Amalekiter. Und deswegen seine zwei Begleiter, Josua und Hur, oder Aaron und Hur, die suchen dann einen Stein, auf dem er sitzen kann, und halten ihm die Hände hoch. Ja. Bis diese Schlacht geschlagen ist und Israel die Amalekiter besiegt hat. Und nach dieser Begegnung mit den Amalekitern reist das Volk Israel näher in Richtung Berg Sinai. Und genau da ist jetzt unser heutiger Text. Jetzt begegnet Mose wieder seiner Familie. Jetzt lesen wir es einfach hier nochmal. Und Jethro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Da nahm er mit sich Zippora, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte, samt ihren beiden Söhnen, von denen hieß einer Gershom, denn Mose sprach, ich bin ein Gast geworden in fremdem Lande, und der andere Eliezer, denn er sprach, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao. Als nun Jethro, Moses Schwiegervater und seine Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte, ließ er Moses sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus ihm entgegen und fiel vor ihm nieder und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte. Und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war. Und wie sie der Herr errettet hatte. Jethro aber freute sich an all dem Guten, das der Herr an Israel getan hatte, dass er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Ägypter und des Pharao Hand. Ja, er hat das Volk aus der Hand Ägyptens errettet. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, weil ihr eigener Hochmut auf sie zurückgefallen ist. Und Jethro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer dar. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das Mahl zu halten vor Gott. Wenn es euch so geht wie mir, dann ist jetzt, wo man das noch ein zweites Mal liest und diesen ganzen Hintergrund hat, klingt es alles plötzlich ein bisschen anders. Aus der Reaktion vom Jethro kann man schließen, dass er als midianitischer Priester eigentlich andere Götter verehrt hatte. Wir haben das ja auch gemerkt, dass Moses Söhne nicht beschnitten waren. Lag ganz sicher an dieser fremden Verehrung, an der fremden Götterverehrung in diesem Familienclan. Durch Mose hat aber dieser Jethro natürlich auch vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gehört. Und vielleicht hatte der Jethro auch durch seine eigenen Vorfahren von Abrahams Gott gehört. Er stammt ja letztlich auch von Abraham ab. Aber erst durch das, was Gott mit seinem Volk Israel getan hat, erst durch das, was Jethro mitbekommt, was Gott alles hier bewirkt hat, wie er Israel aus Ägypten befreit und durch die Wüste geführt hat, erst dadurch erkennt Jethro, dass dieser Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der wahre Gott sein muss. Und an der Stelle wäre es jetzt eigentlich natürlich spannend zu wissen, wie es mit Jethro und seinem Familienclan weiterging. Wir können im nächsten Abschnitt des Kapitels zwar lesen, dass der Jethro dem Mose noch einen dringenden Rat gegeben hat, wie er seine Aufgaben gut delegieren und organisieren kann, um sich nicht kaputt zu machen. Es war ein sehr weiser Rat, den der Mose umgesetzt hat. Aber dann lesen wir nur, dass der Jethro wieder zurückzieht nach Midian. Danach wissen wir nicht, was aus ihm wird. Von der Zippora können wir ausgehen, dass sie mit ihren Söhnen bei Mose geblieben ist. Wir lesen später an einer Stelle, dass Moses Geschwister neidisch auf Mose waren und seine Stellung im Volk Israel und dass sie seine Ehe mit dieser ausländischen Frau benutzt haben, um schlecht über Mose zu sprechen. Macht ja nur Sinn, wenn diese Frau auch für das Volk bekannt ist und nicht irgendwo JWD in Midian wohnt. Und was wir sonst noch wissen, es gibt noch eine Stelle, da lesen wir, dass der Mose einen Bruder der Zippora, also es müssen nicht nur sieben Schwestern gewesen sein, sondern auch mindestens einen Bruder der Zippora gebeten hat, Israel quasi als Experte für diesen Teil der Wüste zu begleiten. Ach, so ein bisschen ein Wüstenführer. Er als Nomade kennt sich in diesem Gebiet aus, deswegen bittet Mose ihn, dabei zu bleiben. Das ist aber im Prinzip auch wirklich, das sind schon alle Schnipsel gewesen, die wir hier über Moses Familienhintergrund mitbekommen. Also nicht seinen Familienhintergrund, in den er reingeboren wurde, sondern den Familienhintergrund, in den er selber reingegangen ist, wo er seine eigene Familie gegründet hat. Genau. Und ich finde, es ist sehr leicht, sich Mose als diesen großen Führer Israels vorzustellen. Das ist das, was man irgendwie aus der Kinderstunde, aus der Jungschar, was man aus den Predigten behält. Der große Führer Israels, der direkt mit Gott spricht, der mit diesen 10 Geboten vom Berg kommt, der den Stab hochhält und das Meer weicht zurück, der an den Felsen haut und es kommt Wasser. Aber Mose war eben auch ein Mensch, der eine Familie hatte. Und für 40 Jahre war das alles, was er hatte. Eine Familie, Schafe, die er hütet, in Midian. Und das Wenige, was wir in der Bibel über diese Familie berichtet bekommen haben, das haben wir heute zusammengetragen. Und vielleicht hat euch das alles, hat es dazu beigetragen, dass euer Bild von Mose ein klein wenig ergänzt und verändert wird. Und ich finde, wenn man bedenkt, dass ein midianitischer Priester und sein ganzer Familienclan durch die Begegnung mit Mose auch dem Gott Israels begegnen und dass dieser Gott diese Familie verändert, dann merkt man, dass Gott auch ein Gott über das Volk Israels hinaus ist. Auch schon zur Zeit des Alten Bundes, wie man es zum Beispiel auch merkt, wenn man an Ruth denkt, wo man merkt, dass die Interaktionen, die die Menschen dieses Volkes mit anderen hatten, dass die auch Auswirkungen hatten und dass Gottes Segen nicht auf die reinen genetischen Nachkommen von Jakob beschränkt ist. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie doch eben so vieles auf Abraham zurückgeführt werden kann und bei ihm wieder zusammenkommt und wie vor allem alles auf dieses eine Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, wieder zusammen, wie das da wieder zusammenläuft. Und das ist eben ein Versprechen, das drei Teile umfasst. Das eine sind die Nachkommen von Jakob, die zahlreich werden wie die Sterne, ein großes Volk. Wir haben gelesen, wie in Ägypten aus einer einzigen Familie, der vom Jakob, ein großes Volk geworden ist, das Volk Israel. Der zweite Teil des Versprechens war, dass sie ein Land haben sollen, nämlich dieses Land, in dem der Abraham ein Fremdling war. Das sollen seine Nachkommen besitzen. Und genau dorthin ist das Volk Israel mit Mose jetzt gerade eigentlich unterwegs, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Wir wissen, im ersten Anlauf hat es nicht funktioniert. Die haben nochmal eine Strafrunde gedreht, bevor es dann unter Josua 40 Jahre später erst so weit war. Und der dritte Teil dieses Versprechens an Abraham war, dass durch ihn der Segen zu allen Völkern auf Erden kommt. Wir wissen, dass dieser Segen dann schließlich durch Jesus und den neuen Bund kam. Und das ist der Bund, von dem wir auch Teil sind. Und wir hatten es von Familien. Und wenn menschliche Familien auch alles andere als perfekt sind, kompliziert oder kaputt sein können, Gott nimmt uns durch Jesus in seine Familie auf, in seinen Bund. Und diese Familie, die ist perfekt. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass wir auch vom Mose merken dürfen, er war nicht nur die eine große Lichtgestalt, die vorangegangen ist und mit dir gesprochen hat. Er war auch der Mensch, der eine Familie hatte, der Herausforderungen hatte, der Konflikte in seiner Familie hatte, Konflikte mit Auswirkungen. Und ich danke dir aber auch, dass wir sehen dürfen, dass trotzdem die Beziehung zwischen dir und ihm sich mehr auf die Familie ausgewirkt hat als andersrum. Danke dir, dass du auch den Jitro verändert hast und ihm gezeigt hast, dass du der wahre Gott bist und dass du bis heute Menschen begegnest und ihnen zeigst, dass du der Herr bist. Ich danke dir, dass wir in dem neuen Bund durch Jesus deine Kinder werden dürfen und ein Teil von deiner Familie sein dürfen. Amen.